Heute ist wieder mal einer dieser seltsamen Perikopentage, wo der Text der Lesung und der Text der Perikope des Predigttextes nahezu identisch sind. Und Christiane und ich haben darüber telefoniert und gesagt, was machen wir denn jetzt? Und ich habe gesagt, naja, sie liest den Text aus Lukas in einer modernen Übersetzung und ich nehme den Predigttext, der steht in Matthäus 27 in den Versen 33 bis 54 und lese ihn euch auch nochmal vor. Weil in den Evangelien jeder der Evangelisten seine Sichtweise und sein Verständnis uns nochmal zeigt und so wie viele Menschen diese Situation gesehen haben, so haben sie sie auch mit verschiedenen Augen gesehen und verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama adoptani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Gemeinde, den Predigttext haben wir alle schon häufig gehört und ausgelegt bekommen. Also schwierig, nicht immer wieder das Gleiche zu erzählen. Ich hatte während meiner letzten Reise sehr viel Zeit, über den Abschnitt in Matthäus nachzudenken. So saß ich auf dem Boot fest oder auf einer Tempelmauer und mir kam immer wieder der Text in den Sinn. Als ich ein paar Mönche beim Gebet beobachtete, begann ich zu überlegen, wie ich das Wesentliche meines Glaubens beschreiben würde. Menschen beschreiben würde, die entweder noch nie von Jesus gehört hatten oder die eine andere Religion ausübten. Auf den ersten Blick erschien mir der heutige Text vollkommen ungeeignet. Mein Gott ist nicht sichtbar, soll nicht dargestellt werden und lässt seinen Sohn unter Qualen und Folter sterben. Klingt nicht sehr überzeugend. Auch der Hinweis, dass Jesus freiwillig gestorben ist, würde mir maximal erhobene Augenbrauen für eine dürftige Ausrede eintragen. Man könnte von allen großen Wundern Jesu berichten, davon, dass er Menschen heilte, ohne Ansehen der Person und ohne Rücksicht auf religiöse Vorschriften. Aber die Tötung, die Erniedrigung, der Spott, der in unserem Text deutlich wird, wäre damit nur noch ein Grund mehr zu vermuten, dass wir wohl doch nicht an den richtigen Gott glauben. Was macht für mich also meinen Glauben aus? Ich würde sagen, Gott ist mir durch Jesus in meinem Menschsein nahe. Das fängt damit an, dass er als Mensch geboren wird. Genauso klein, verschrumpelt und unfertig, wie auch wir auf die Welt gekommen sind. Schutzlos auf die Hilfe seiner Mutter und seines Vaters angewiesen. Er liegt in einer Krippe. Sein sozialer Status ist nicht von seiner Umgebung ablesbar. Denn jedem ist klar, die Krippe ist eine Notlösung. Jesu Geburt ist es nicht. Sie ist die Lösung, die Gott den Menschen zugesagt hat, die an ihn glauben. Der Retter kommt in Gestalt eines Menschen. Seine Besonderheit ist zuerst nur wenigen Menschen klar, wie bei jedem anderen Neugeborenen auch. Was aus ihm einmal wird, kann erst die Zukunft zeigen. Noch näher kann uns Gott nicht sein. Ich würde auch sagen, mein Glauben zeigt, dass Gott sich im Leben und Wirken auf die Seite seiner Schöpfung stellt. Er handelt nicht nach Stand oder Position im irdischen Leben. Jesus wirkt in seinem Leben viele Wunder im Auftrag und durch die Kraft Gottes. Er erinnert uns zum Beispiel in der Bergpredigt daran, was wichtig im Leben mit Gott ist. Das oberste Gebot ist aus seiner Sicht, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wirkt, als hätten wir es vollkommen in der Hand, Gott nahe zu sein. Wir müssen eben unseren Nächsten lieben. Wer schon mal versucht hat, alle, wirklich alle Menschen, denen er begegnet, vorbehaltlos zu lieben, wird feststellen, wie schnell er an seine Grenzen gestoßen ist. Unser Glaube, mein Glaube, baut nicht darauf auf, dass ich durch Selbstaufgabe, Schaffung und Einhaltung eigener Restriktionen zu einem Gott ebenbürtigen Wesen werde. Auch habe ich nicht die Zeit und Möglichkeit, durch unendliche Wiederholung Wiedergeburten in vielen Leben mich zu verbessern. Also an mir kann und wird es nicht liegen, ob ich meine Religion erfolgreich lebe. Im Epheserbrief Kapitel 2 wird das klar formuliert. Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wie stellt sich also Gott an die Seite seiner Schöpfung? Durch Gnade. Nicht unser Handeln entscheidet, sondern allein die Gnade Gottes. Eine Gnade, die wir für uns in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. Eine Freiheit, die wir manchmal schwer ertragen können, werden wir sehen, dass Menschen, die uns was bedeuten, davon keinen Gebrauch machen. Was es heißt, eine solche Freiheit nicht zu haben, konnte ich am Mekong in Laos sehen. Die Hauptreligion ist offiziell der Buddhismus. Tatsächlich ist Animismus viel stärker. Die Menschen leben in Furcht vor Geistern, die jede Sache und jeden Menschen innewohnen. Meistens werden diese Geister als gefährlich angesehen und müssen durch Opfer besänftigt werden. Das gilt auch für die Geister der Vorfahren. Ihnen wird manchmal mehr Respekt und in Summe mehr Güter entgegengebracht als den Lebenden. Man kann ihnen nicht entgehen. Das bedeutet, keine freie Wahl zu haben. Jetzt kann man entgegenhalten, dass auch das Christentum mit einem Leben nach dem Tod lockt oder mit der Hölle droht. Hier werden meines Erachtens aber nur die Konsequenzen aufgezeigt, die ein Leben ohne Gott hat. Die Konsequenzen des eigenen Handelns zu kennen und einzubeziehen, ist ein wichtiges Element der freien Wahl. Wie würde ich meinen Glauben beschreiben? Wichtig an meinem Glauben ist, dass ich die Freiheit habe zu wählen und dass ich mir meinen Platz im Himmel nicht mit menschlichen Werken verdienen kann, sondern dass ich immer wieder auf die Gnade Gottes vertrauen darf. Ein Gedanke, der meinen Mitreisenden aus der ehemaligen DDR besonders fremd war. Da, wo sich der Mensch im Zentrum des Universums sieht und Glaube bzw. Religion als Opium des Volkes beschreibt, hat nur das Diesseits eine Bedeutung. Diese ausgeprägte Reduzierung des Seins auf ein paar Jahre Leben auf der Erde ist nun die überwiegende Religion, genannt Rationalität. Wie beschreibe ich meinen Glauben? Mein Glaube erlaubt es mir, über das Hier und Jetzt hinauszuschauen. Ich denke, dass dieses Hinausgehen über das Hier und Jetzt nicht ein Fehler, sondern eine Stärke unseres Glaubens ist. Erst dadurch haben wir die Möglichkeit, Zusammenhänge zu sehen, wie sie sind. Vergleichbar der Aufgabe, 9 Punkte, die im Quadrat gezeichnet sind, mit einem durchgehenden Strich zu verbinden. Wer in der sichtbaren Systematik der Punkte bleibt, wird nicht erfolgreich sein. Wer sich aber daraus befreit und über die optischen, vermeintlich sichtbaren Kanten hinausgeht, wird die Aufgabe lösen. In der Apostelgeschichte 17, in den Versen 27 und 28, wird die Aufgabe der Menschen so beschrieben, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Bleibt die Frage, warum erkennen die Zuschauer, die den Tod Jesu zusehen, mit nur einer Ausnahme nicht, dass hier Gottes Sohn getötet wird? Warum erkennen so wenige Menschen in einem angeblich christlichen Land wie Deutschland, dass sie Gottes Kinder sind? Warum verbreitet sich aus den minimalen Keimzellen der methodistischen und katholischen Kirchen nicht der Glaube durch ganz Laos? Weil auch das nicht menschengemacht ist. So heißt es im 1. Korinther 12, Vers 3, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Der Hauptmann, der sich den ganzen Vorgang inklusive des qualvollen Todes ansehen musste, hat durch den Heiligen Geist erkennen können, dass hier wirklich Gottes Sohn für ihn und für alle uns alle gestorben ist. Heißt das, wir können die Hände in den Schoß legen, da ja doch alles von Gottes Geist abhängt? Sicher nicht. Auch der Hauptmann musste mit Jesus in Kontakt kommen, um zu hören und zu sehen, was da geschieht. Um die Situation zu verstehen und richtig einzuordnen, brauchte er, wie auch wir Christen, den Heiligen Geist. Ein Teil Gottes, ein Teil der Dreieinigkeit, welche sich unserer Kontrolle entzieht. Deshalb darf ich andere Religionen und Glaubensbilder nicht herabwürdigen. Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich erkannt habe, dass es nur einen wahren Gott gibt. Das ist ein ganz schmaler Grat. Ein Grat, der oft überschritten wurde durch Zwangschristianisierung und auch durch Desinteresse an Mission überhaupt. So wie der Hauptmann sehen musste, was mit Jesus geschah, so müssen wir dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen von dem gnädigen Gott, dem opferbereiten Sohn und dem erkenntnisschaffenden Heiligen Geist hören. Dass das Christentum immer noch Sprengkraft hat, konnte ich auch in Laos sehen. Alle Religionen außer dem Christentum werden geduldet, in Teilen sogar gefördert. Die Christen werden verfolgt. Begründung ist, dass man ihnen die Dekadenz des Westens und seine Einflussnahme auf Laos unterstellt. Ich denke, Christen sind starke, freiheitsliebende und von Gott getragene Menschen, die Nächstenliebe zum obersten Ziel erklären und Freiheit für eine unabdingbare Voraussetzung des Menschseins ansehen. So gesehen sind sie sicherlich eine Bedrohung in einem autokratischen System. Und was macht nun unseren Glauben aus? Die Schwelle zu einem christlichen Glauben ist niedrig. Glaube an Jesus, der gesagt hat, dass der Mensch, der an ihn glaubt, zum Vater, also Gott, kommt, ist einfach. Einem Gott, dem Gnade wichtiger ist als Strafe, der die Liebe in Form der Nächstenliebe, die uns selbst mit einschließt, zum wichtigsten Gebot macht. Und um das alles umzusetzen, haben wir in der Taufe den Heiligen Geist bekommen, der uns erkennen lässt, was Gott will und was wichtig oder falsch ist. Somit beginnt alles mit Glauben. Lebt durch den Glauben und wie wir Ostern sehen werden, geht über das Hier und Jetzt hinaus. Amen.